Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Das Land ist ein dynamischer Riese. Im vergangenen Jahr wurde der Subkontinent mit 1,4 Milliarden Einwohnern zum bevölkerungsreichsten Land vor China. Die Wachstumsdynamik hat sich dabei beschleunigt. Die Rede ist von Indien. Auch der Aktienmarkt ist spannend. Doch wie sieht Indiens Börsenlandschaft, wie seine Wirtschaft eigentlich aus? Welche Chancen und auch Risiken gibt es für Investoren? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, erstmal eine ganz persönliche Frage. Warst du schon mal in Indien?
Oh, ich war schon mehrfach in Indien. Finde das ein faszinierendes Land. Auf unterschiedliche Orte besucht. Ich muss dabei gestehen, dass ein Freund meiner Mutter mir das Studium am MIT bezahlt hat und den habe ich dann ein paar Mal in Mumbai auch besuchen dürfen.
Und was fasziniert dich vielleicht am indischen Aktienmarkt oder anders gefragt, was ist da besonders spannend?
Ja, es ist sicherlich ein Aktienmarkt, der eine gewisse Volatilität aufweist, der geprägt ist natürlich wie in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern durch Finanzwerte. Allerdings gibt es in Indien eben auch einiges an Technologie. Es gibt riesige Konglomerate, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Also es gibt schon in Indien so echte Unternehmer. Ich durfte das mal auf einer Konferenz erleben vor vielen Jahren in Indien und anschließend in China und die Unterschiede hätten kaum größer sein können. In Indien funktioniert dann nicht alles, aber die Unternehmer sind sehr hemdsärmelig, sehr direkt, sehr konkret, sehr praktisch. Und ich glaube, das macht die indische Volkswirtschaft auch ein Stück weit aus.
Also so richtiger Unternehmergeist, richtiges Unternehmertum. Was sind denn so die großen Unternehmen, die man hier vielleicht kennt? Mir fällt da nur Tata ein und ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich ein indischer Autobauer ist, ehrlich gesagt, gerade so ganz spontan.
Ja, Jessica, Tata ist tatsächlich indisch. Dahinter steht Ratan Tata. Da gibt's auch eine interessante Geschichte zu, die mir in Mumbai erzählt wurde. Also die Briten haben ihm mal den Zugang zu einem Hotel verwehrt und dann hat er in Indien mit dem Taj Hotel das damals nobelste Hotel Indiens gebaut. Es gibt's immer noch, hat einen sehr schönen Innenhof. Also es lohnt sich da mal vorbeizugehen. Aber ja, Tata gibt es in Indien, ist auch ein Konglomerat verschiedenen Industrien tätig, wie so viele Unternehmen, große Unternehmen in Indien. Reliance ist wahrscheinlich ein Beispiel, was nach dem Tod des Gründers und Patriarchen dann auf die Kinder aufgeteilt worden ist. Mukesh Ambani ist vielleicht ein Begriff, weil er diesen Hochhaustower in Mumbai gebaut hat, wo die ersten unteren Etagen alle für Sicherheit sind, eigener Kinosaal, Flugzeug bzw. Hubschrauber Landeplatz auf dem Dach, also schon sehr bemerkenswert. Da sieht man eben, dass die großen Konglomerate natürlich eine wichtige Rolle in Indien spielen. Aber wie ich es vorhin gesagt habe, die Finanzwerte sind ganz vorne mit dabei. Die HDFC Bank, die Ichi Bank beispielsweise, von den großen Technologiewerten Infosys, aber auch Tata Consultancy Service, die hier eine Rolle spielen. Also von daher ein bunt gemischtes Feld hier in den Indizes aus großen Konglomeraten, aus Finanzwerten, aus Technologiewerten, Industrie. Also da ist eine Menge bei und insofern ist der Index auch relativ gut diversifiziert.
Apropos Diversifizierung, die Risikostreuung, die ist uns ja sehr wichtig, gutes Stichwort. Und die genannten Unternehmen sind natürlich nur Beispiele für den indischen Aktienmarkt, keine Empfehlung. Wenn ich jetzt als Anlegerin mit breiterer Risikostreuung auf indische Aktien setzen möchte, dann kann ich mir natürlich zum einen mehr aktiv gemanagte Fonds anschauen, da gibt es ja einige, aber ich kann eben auch auf spezielle ETFs schauen, also börsengehandelte Indexfonds. Welche Indizes sind es denn dann, die ich mir anschauen könnte?
Ja, in Indien gibt es oder werden gehandelt, Jessica, vor allen Dingen der Nifty-Index und der Sensex, die, wenn man sich die Performance über viele Jahre anguckt, sehr ähnlich, sehr parallel laufen. Es gibt natürlich Unterschiede, aber die sind nicht allzu gravierend. Der Sensex beinhaltet 30 Unternehmen, wohingegen der Nifty 50 Unternehmen covert. Auch die Sektoreinteilung ist ein bisschen unterschiedlich. Beide werden aber nach Free Float berechnet und die Liquidität ist im Nifty höher, als sie im Sensex ist. Aber wie gesagt, die Unterschiede zwischen den beiden Indizes sind, abgesehen davon, dass der eine an der Mumbai Stock Exchange, der andere an der National gehandelt wird, dass sie ein bisschen unterschiedliche Anzahl von Aktien haben, wobei die großen auch die gleichen sind, ist nicht so riesig, als dass man hier große Unterschiede erkennen würde. Man sollte von daher aus meiner Sicht dann eher den liquideren nehmen.
Wenn ich allerdings einen Fonds auf Aktien aus den aufstrebenden Schwellenländern, den Emerging Markets, habe oder eben einen ETF auf den MSCI Emerging Markets, dann muss man wahrscheinlich auch sehr genau hinschauen, wie viel Indien man schon im Depot hat. Weil alleine im MSCI Emerging Markets ist Indien das am zweithöchsten gewichtete Land. Nach China kommt auf 17%. Also da muss man dann wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen, dass man vor lauter Begeisterung sich kein Klumpenrisiko ins Depot holt, oder?
Ja, wie bei allen Indizes, die man handeln kann. Also wir wissen ja auch alle, wenn man sich den MSCI World beispielsweise kauft, dann hat man einen riesigen Anteil Vereinigte Staaten mit drin. Das muss man natürlich sich immer angucken, was ist in einem solchen Index enthalten, welche Unternehmen, welche Branchen sind besonders oder auch welche Länder in dem Falle sind besonders stark gewichtet.
Gut, kommen wir zurück zu Indien. Das Land liegt seit 2015, habe ich recherchiert, an der Spitze der G20-Länder, wenn es um die Wachstumsraten geht. Und die lagen, abgesehen von 2020, das war ja unser übles Corona-Jahr, durchschnittlich bei 7-8%. Und im vergangenen Jahr hat Indien sogar ganze 16% am globalen Wachstum Anteil gehabt, also dazu beigetragen. Das ist aber wirklich ein sehr aufstrebendes Schwellenland. Wie weit ist denn da der Schritt zur Industrienation noch?
Also Indien wird deutlich selbstbewusster. Das kann man aus meiner Sicht sehr deutlich sehen an den Diskussionen um die BRICS. Das konnte man aber auch sehen beim Vorsitz der G20, den Indien gerade an Brasilien abgegeben hat. Man vertritt eigene Positionen. Man will sich nicht mehr so stark auf irgendwelche anderen Länder oder Blöcke verlassen, sondern wirklich indische Interessen verfolgen. Du hattest ja schon angesprochen, Jessica, es ist mittlerweile das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und die Bevölkerungsentwicklung ist weiter positiv, wohingegen sie ja in China mittlerweile ins Negative gekippt ist, also die Bevölkerung in den nächsten Jahren eher abnehmen wird. Die Bevölkerung ist sehr jung. Der private Konsum ist natürlich deshalb ein wichtiges Thema. Es werden zum Teil Entwicklungsschritte übersprungen, beispielsweise indem man jetzt eine Aadhaar-Nummer eingeführt hat, eigentlich schon vor einigen Jahren, mit denen viele Services staatlicherseits, aber auch Gesundheit über das Internet abgewickelt werden können. Also eigentlich sehr modern gestaltet und das hilft natürlich dann auch die Korruption ein Stück weit zurückzudrängen. Die Investitionen sind ganz okay, das liegt auch daran, dass der Realzins negativ ist, die Staatsausgaben natürlich im Wahljahr relativ stark. Die Inflation ist deutlich zurückgegangen, den Zinssatz lässt die indische Notenbank im Moment aber immer noch bei 6,5% seit über einem Jahr mittlerweile, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass sie auf die amerikanische Notenbank warten, um einfach nicht die indische Rupie zu sehr zu schwächen. Aber wie gesagt, eine Inflation, die mittlerweile auf einem Niveau von etwa 4,5-5 liegt, verbunden mit Wachstumsraten, die bei 6-7% liegen, ergibt sich ein nominales Wachstum im zweistelligen Bereich und das ist sicherlich sehr bemerkenswert und sehr eindrücklich. Wahrscheinlich wird auch aufgrund dieser wirtschaftlichen Entwicklungen dann bei den Wahlen, die sich ja in Indien über mehrere Wochen ziehen, im Mai und Juni Narendra Modi wiedergewählt. Zumindest gehen die Umfragen im Moment in diese Richtung. Und ja, da hat Indien sicherlich noch eine ganze Menge Arbeit vor sich, um die Bevölkerung in den nächsten Jahren mehr in Wohlstand zu bringen. Viele Volkswirte gehen aber davon aus, dass Indien bis 2030 die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sein wird, also Japan und Deutschland überholt haben wird und dass auch das Pro-Kopf-Einkommen in Indien sich verdoppeln wird in den nächsten Jahren. Also insofern gute Nachrichten, sicherlich noch viel Arbeit, aber ein sehr, sehr spannendes Land, was auch kulturell absolut viel zu bieten hat und insofern lohnt es sich, einen Blick auf Indien hier zu werfen.
Nun haben wir natürlich auch wie überall auf der Welt an Indiens Aktienmärkten in den vergangenen Monaten eine ziemliche Rallye gesehen. Wie günstig oder teuer sind denn indische Aktien noch und wie läuft's denn in den Unternehmen?
Ja, Jessica, indische Aktien sind zweifellos nicht mehr preiswert. Das KGV für 2024 liegt so rund bei 22. Also da sind sie auf einem Niveau mit den USA, wenn nicht sogar noch ein Schnaps teurer. Auch 2025 mit den erwarteten Gewinnen liegen wir immer noch bei 19. Also wie gesagt, das ist schon ganz sportlich. Allerdings muss man sagen, dass auch die Gewinnerwartungen riesig sind in Indien. Wir haben fast 16% für dieses Jahr und nochmal über 16% im nächsten Jahr. Die Analysten revidieren ihre Erwartungen sogar nach oben und das rechtfertigt wahrscheinlich dann auch ein solches Bewertungsniveau. Es kann natürlich wie überall immer wieder zu Korrekturen gehen, aber langfristig ist Indien zweifellos ein Wachstumsmarkt. Momentan würden wir übergewichten Banken, Autos, Industrie mit dem Blick auf Infrastruktur und Transport und auch die Versorger. Das sind auch viele Bereiche, die eine hohe Gewichtung in den Indizes haben. Der Return on Equity in Indien liegt bei guten 15%. Also auch das ist sicherlich stolz und liegt sogar im Moment noch etwas unter dem Durchschnitt. Also da kann Indien noch zulegen. Von daher, wie gesagt, ein langfristig mit Sicherheit sehr spannender Markt.
Und wenn der Markt langfristig sehr spannend ist, dann wette ich, dass du jetzt sagst, wenn es die Rücksetzer, die kleinen Korrekturen gibt, ist das ein guter Kaufzeitpunkt, richtig?
Ja,
für all jene, die noch nicht investiert sind.
Ja, genau. Wer etwas Mut hat, der kann auch investiert bleiben. Wir wissen ja alle nicht, ob überhaupt Rücksetzer kommen und erst recht wissen wir nicht, wann sie kommen und was sie denn dann auslösen wird. Das sind ja die von Rumsfeld damals so schön bezeichneten Unknown Unknowns. Insofern, ja, hat Indien, wie gesagt, Potenzial auf die nächsten Jahre und dann ist es abhängig von der Risikoeinstellung, wie man damit umgehen will und kann. Und ich würde wahrscheinlich mich langfristig hier positionieren und dann ein Stück weit die Augen zumachen vor kurzfristigen Entwicklungen.
Auf jeden Fall ein sehr spannendes Land, nicht nur für Anleger, auch für Reisende. Bei mir steht es noch ganz oben auf der Wunschliste. Im Depot habe ich es zum Glück schon. Dir vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.